Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
China macht den Klima und die Furzgrundel ist zurück. Der optimistische Jahresrückblick in Sachen Natur.
Ja, hallo ihr Lieben, willkommen in 2026 und ganz zum Anfang natürlich Happy New Year für euch alle. Ich hoffe, ihr habt ganz wunderbar reingefeiert und seid gut im neuen Jahr angekommen.
Und ist der Kopf schwer und voller lauter guter Vorsätze? Wir wollen heute mal was Besonderes machen, nicht Happy New Year, sondern Happy Old Year.
Ja, ich habe ein Goethe-Zitat für euch. Das neue Jahr sieht mich freundlich an und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.
Seit wann machst du ein Gedichte? Das ist doch eher meins eigentlich.
Ja, ich hatte heute so einen poetischen kleinen Moment.
Ja, du hörst dich auch so ein bisschen poetisch weich noch an. So. Aber jetzt werden wir hart und naturwissenschaftlich.
Ja, Leg mal los. Erstmal zum Thema. Es klingt erstmal seltsam, ein optimistischer Jahresrückblick, weil Optimismus ist ja eigentlich was, was in die Zukunft gerichtet ist. Also wie willst du das machen? Vergangenheit ist ja eigentlich unveränderlich. Wie kann man da jetzt noch optimistisch sein?
Ja, der Gedanke kam mir auch, als ich dich überrascht habe mit diesem Thema. Aber vielleicht kriegen wir das ja so hin. Also wenn wir mal in dieser Art denken. Entscheidungen aus der Vergangenheit, die Anlass sind, optimistisch in die Zukunft zu blicken, eben weil sie Dinge nun in die richtige Richtung schubsen. So kann man es doch machen, oder?
Ja, so kann man es machen. Und außerdem gab es ja auch wirklich eine Menge gute Nachrichten. Nur leider vor lauter schlechten Nachrichten waren die manchmal gar nicht so gut zu hören.
Ja, dann mal erstmal Recap Bad News auf die Schnelle. Also,
oje.
Die CO2-Emissionen waren im vergangenen Jahr so hoch wie nie. Es war mal wieder eines der heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung. Die Klimakonferenz ist gefloppt. Das Artensterben beschleunigt sich weiter. Die Gletscher schmelzen immer schneller. Das Plastik überschwemmt die Meere. Und hast du übrigens gesehen, Sabine, unser Nachbar hat schon wieder Essensreste in die gelbe Tonne geworfen.
Ja, stopp, aufhören. Das kann man jetzt wirklich nicht mehr weiter anhören. Das klingt ja total nach Weltuntergang. Aber wir sind ja immer die hoffnungslosen Optimistischen, oder?
Yes, aber ja. Optimismus heißt ja auf gar keinen Fall schönreden. Es läuft eine Menge schief, das muss man feststellen.
Ja, aber das habt ihr ja schon oft genug gehört. Schlechte Nachrichten gibt es nämlich überall und immer, aber die erzählen eben nicht die ganze Wahrheit. Und wir wollen heute die andere Wahrheit erzählen, nämlich die gute. 2025 war nämlich besser, als sich's manchmal für viele anfühlt. China zum Beispiel hatte wirklich große Erfolge im Klimaschutz. Wer hätte es gedacht? Überhaupt boomen weltweit die erneuerbaren Energien. Und in dieser Folge erzählen wir euch diese ganzen unerzählten guten Nachrichten. Es gibt Good News beim Waldschutz, es gibt ein paar Good News beim Artensterben. Und mit diesen ganzen positiven Kettenreaktionen kann die Zukunft ein bisschen besser werden. Freut euch mit uns auf diese Folge der Kettenreaktion. Hier ist wieder Sabine Steffens
und Dirk Steffens.
Habe ich vorhin richtig gehört? Die Furzgrundel ist zurück.
Die Furzgrundel, yo!
Yeah.
Sie ist wieder mein.
Yes.
Er wurde dort von Artenschützern ausgesetzt. Das ist eine ganz tolle Sache.
Ja, super. War ja klar, dass du das toll findest. Wie alt bist du eigentlich?
Naja, komm, unsere Jungs sind 12. Und die Furzgrundel, seit ich davon erzählt habe, ist ihr neuer Lieblingsfisch. Wenig überraschend. Aber du kannst ja mal jetzt ein bisschen rumbiologisieren und uns den Spaß an diesem ulkigen Namen nehmen und einfach mal erklären, ganz streng wissenschaftlich, was ist das eigentlich für ein Tier, diese Furzgrundel, also Unboxing Science mit Sabine.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also, Misgurnus fossilis heißt die Furzgrundel auch und sie stammt aus der Familie der Schmerlen. Sie hat noch einen deutschen Namen und zwar Schlammpeitzger. Sie ist aalartig, vorne rund, hinten flach, kann 20 bis 30 Zentimeter lang sein. So ein bisschen schleimige Haut, gelblich bis hellbraun und die Seitenlinie schwach ausgebildet. Sie hat um den Mund Barteln, die ihr als Tastorgane dienen im Schlamm und auch nachts, denn es ist ein nachtaktiver Fisch und ist eben auf schlammige, vegetationsreiche Flachwasserhabitate angewiesen. Für die Wissenschaft interessant, denn sie ist eine Indikatorart. Das heißt, sie zeigt an, ist das Gewässer gut oder schlecht? Und die Furzgrundel, wenn sie eben vorkommt, zeigt an, hier ist ein naturnahes Gewässer. Jetzt zur Besonderheit des Furzens. Das handelt sich hier um eine physiologische Besonderheit. Sie ist nämlich ein Darmatmer. Sie schluckt Luft und nimmt dabei Sauerstoff über eine sehr stark durchblutete Darmschleimhaut auf und gibt den unverbrauchten Rest eben über den Enddarm wieder ab. Und dabei können eben Geräusche entstehen, die ihm seine Populärnamen eingebracht haben. Eben Furzgrundel oder auch, Achtung, Gewitterfurzer.
Das habe ich unseren Jungs noch gar nicht erzählt. Wenn die hören Gewitterfurzer, ja, das finden die natürlich.
Diese auch Wissenschaftler
noch
können manchmal Humor haben. Ja.
Okay, Leute, ich ahne, was ihr gerade denkt. Was sollen wir jetzt mit dieser Info über diesen seltenen Pupsfisch? Ist das ein Jahresrückblick oder was? Das ist natürlich nur eine Randnotiz in der Welt, in der geschätzt 150 Arten pro Tag für immer aussterben. Und die Furzgrundel zu retten, was Artenschützer im Main jetzt gerade versuchen, das wird den Weltuntergang natürlich nicht aufhalten, ist klar. Aber das Leben auf der Erde funktioniert so ähnlich wie so ein Jenga-Turm. Also die ganzen Arten, die sind Stäbchen in diesem großen Turm des Lebens. Und natürlich kann man einige Arten entfernen, ohne dass gleich das ganze System zusammenbricht. Aber man weiß vorher nicht, welcher Stab der entscheidende letzte sein wird. Irgendwann stürzt dieser ganze Lebensturm ein, dieser Jenga-Lebensturm, und mit ihm dann auch wir. Und deshalb bleibt einfach festzustellen, jede Art zählt. Jede. Auch die Furzgrundel.
Weil das ist ja eben, wir erzählen euch das ja immer, die Natur ist eben ein fein geknüpftes Netzwerk und an den scheinbar kleinen Knoten hängt oft eine ganze Statik dran. Zum Beispiel so ein unspektakuläres Insekt, bestäubt eine Pflanze, die wiederum den Boden festhält, Wasser speichert, unser Mikroklima abkühlt. Ja, und so ist eben auch der Gewitterfurzer ein Kettenreaktionsglied. Jetzt darfst du.
Okay, die Furzgrundel in der Kettenreaktion. Wenn es mehr von diesen lustigen Fischen gibt, dann ist das gut für den Gewässerboden, denn der wird mehr durchlüftet und dann ist die Bodenfauna gesünder. Das ist dann wiederum gut für andere Jungfische von anderen Arten und auch für Amphibien und steigert deren Überlebensrate. Und wenn es davon mehr gibt, dann kann es auch mehr und stärkere Räuber geben, also zum Beispiel Zander und Hechte, aber auch Störche oder Reiher. Und wenn es von all diesen Tieren mehr gibt und nicht nur ganz wenige Individuen, dann stabilisiert das gesamte Nahrungsnetz. Das Resultat ist dann ein gesünderes und artenreicheres Ökosystem, von dem am Ende auch der Mensch profitiert. Vielen Dank, liebe Furzgrundel.
Ja, und das ist tatsächlich auch nur eine Kettenreaktion. Es gibt noch eine. Sie frisst zum Beispiel vor allem Wirbellose, also kleinen Getier, zum Beispiel auch Larven von Mücken. Und ja, also ist die Furzgrundel auch ein Grund, warum wir im Sommer dann weniger Moskitos und so weiter haben.
Aber es geht eben hier um mehr als nur die Funktion einer einzelnen Art im Ökosystem. Es geht um unsere Haltung dazu. Jede gerettete Art ist ein kleiner Sieg in dieser großen Schlacht gegen den Biodiversitätsverlust, gegen das globale Aussterben der Arten. Denn Aussterben, das darf man nie vergessen, ist endgültig. Man kann Arten, die verschwunden sind, nicht zurückholen. Rettung einer Art, es ist also eine Entscheidung gegen die Gleichgültigkeit. Und wer diese Haltung entwickelt, der kann ein bisschen dazu beitragen, die Welt zum Besseren zu verändern. Also die Furzgrundel, sie lebe hoch.
Yippie-yay-yay. So, jetzt mal genug von der Furzgrundel. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr und viel größere News von 2025. Die Welt hat auch an anderen Fronten gearbeitet, sage ich mal, im viel, viel größeren Maßstab.
Listen up for more good news.
Und zum Beispiel hat das Hochseeschutzabkommen im vergangenen Jahr die nötige Zahl von 60 Ratifizierungen bekommen, nach 20 Jahren Verhandlungen. Das ist wirklich, das kann man gar nicht genug abfeiern. Das ist das größte Meeresschutzabkommen aller Zeiten. Wir haben euch das sehr ausführlich in unserer Folge 30 erklärt. Und hier nochmal die WWF-Chefin Heike Vesper, die hat sich da auch nämlich richtig voll gefreut.
Ich finde, ehrlich gesagt, ist Geschichte geschrieben worden mit diesem Abkommen, auch wirklich im Sinne von die Staatengemeinschaft auf dieser Erde kümmert sich gemeinsam um etwas, was allen gehört. Für mich ist es ein historischer Moment, das ist schon wirklich eindrucksvoll.
Und Deutschland hat dieses Abkommen dann schließlich im Dezember 2025 ratifiziert. Yippie, ja, yeah. Und das sind Good News für die Ozeane. Und weiter geht's mit weiteren guten, optimistischen Nachrichten aus dem letzten Jahr.
A quick burst of good news. Brighter moments ahead.
Gucken wir mal auf die Landwirtschaft. Das ist ja, haben wir schon oft gesagt, das wichtigste Ökothema von allen. Auch hier gibt es Fortschritte. Das kriegt man nur oft nicht mit, weil wir immer nur gucken, was bei uns schief läuft, aber nicht, was auch anderswo klappt. Also die Welt besteht ja eben nicht nur aus Deutschland. Ich sag mal beim Thema Landwirtschaft, Indien. Das ist inzwischen ja das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die haben China überholt. Und wenn sich da was ändert, dann ändert das auch immer gleich ein ganzes Stück weit die ganze Welt.
Genau, du meinst die Verbreitung der regenerativen Landwirtschaft in Indien. Und zwar im Bundesstaat Andhra Pradesh. Sie wollen in einem Jahrzehnt alle 6 Millionen bäuerlichen Betriebe auf klimaresiliente, natürliche Landwirtschaft umstellen. Die Macht der vielen, sage ich da nochmal. In Indien war das sowieso so ganz anders als im Rest der Welt. Da sind nicht nur die wenigen riesigen Lebensmittelkonzerne am Werk, sondern ganz, ganz viele kleinbäuerliche Betriebe. Und wenn die jetzt auch noch einen auf regenerativ machen, dann ist das wirklich eine gute, gute Nachricht für die ganze Welt.
6 Millionen bäuerliche Betriebe in einem Bundesstaat.
In einem Bundesstaat. Und es soll eben in anderen Bundesstaaten so ganz ähnlich zugehen. Und das wäre wirklich ein Gamechanger. Denn die Landwirtschaft, wir sagen das ja immer, ist der größte Hebel für Klima- und Umweltschutz.
Übrigens auch ein kleiner Grund, mal wieder stolz zu sein. Diese Umstellung der indischen Landwirtschaft in, wie war das nochmal?
Andhra Pradesh.
In Andhra Pradesh ist unter anderem mitfinanziert worden von der deutschen KfW. Und das ist eben keine verschwendete Entwicklungshilfe, was einige immer behaupten, sondern das ist eine Investition in die Zukunft der Menschheit. Denn wir wollen nicht vergessen, wenn wir etwas für das Klima tun in Indien, dann tun wir auch etwas für unser Klima, weil das Klima nun mal global ist. Das kann man nicht national machen. Das ist ein völlig falscher Denkansatz. Also bei den kumulierten CO2-Emissionen seit 1750, das heißt alles, was ein Land je rausgepustet hat seit Beginn der Industrialisierung, also all das, was den Klimawandel verursacht hat, da hat Deutschland je nach Berechnung bis zu 5% Anteil an den Welttreibhausgasen. Und wir sind nur 1% der Bevölkerung. Also das ist ein großer Unterschied. So gesehen haben wir 5-mal mehr Verantwortung, etwas gegen den Klimawandel zu tun, als Menschen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland leben und einen kleineren Anteil haben. Und das alles muss man eben immer global sehen, weil unser CO2 eben auch das Klima in Indien beeinflusst und deren CO2 unseres.
Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn die Welt merkt, guck mal, was die Inder da machen und das funktioniert, hat es ja auch immer eine Signalwirkung, die dann eine weitere Kettenreaktion nach sich zieht. Ne? Wenn sich viele Länder dann denken würden, Mann, also wenn das in Indien funktioniert, warum denn dann nicht bei uns auch? Und es gibt noch eine Feiermeldung aus der Agrarbranche, und zwar eine weltweite. Es gibt die sogenannte Initiative Science-Based Targets, die Initiative für wissenschaftlich begründete Ziele. Na, also eigentlich genau unser Ding. Und da haben sich ganz viele Unternehmen, vor allem aus dem Agrarsektor, zusammengeschlossen und Regeln beschlossen. Gegen Entwaldung, für regenerative Landwirtschaft, für eine verbesserte Forstwirtschaft. Und das ist jetzt nicht so ein Kleinkram, sondern da haben sich weltweit, Achtung, 11.900 Unternehmen zusammengeschlossen.
Wow.
Ganz ohne politischen Zwang und so. Das ist wirklich fett.
Wow, das ist fett. 11.900.
Ja. Ja, und wir sagen ja auch immer, Landwirtschaftswende ist the way to go, um die Welt zu retten. Und da passiert einfach schon was.
Now we embark on a journey into the mysteries of the endless ocean.
So, aber jetzt nochmal zurück ins Meer, denn auch da gibt es noch mehr Good News. Habt ihr vielleicht am 2. Mai gefeiert, liebe Leute? Nein, ihr hättet aber Grund dazu gehabt, denn das war der internationale Tag des Thunfisch. Wusstest du das?
Oh, ich liebe Thunfisch, leider, leider.
Ja, ich auch leider.
Aber vielleicht können wir es jetzt wieder mit gutem Gewissen.
Du musst nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen haben, wenn du dir mal ein bisschen Thunfisch-Sushi gönnst, ganz selten, ausnahmsweise. Denn der WWF hat geradezu Fantastisches berichtet. Ich zitiere das mal aus einer WWF-Erklärung. Weltweit sind 65% der Thunfischbestände in gesundem Zustand. Und das ist eine sensationelle Neuigkeit, denn viele Arten, viele Bestände waren noch vor kurzem ganz, ganz, ganz rot, rot, rot auf der roten Liste. Also ganz toll diese Neuigkeit. Der Thunfisch hat sich erholt.
Und auch sehr schön ist eben der Grund für diesen Erfolg, weil es hat sich verbessert, weil man strenge und wirksame Schutzbestimmungen eingeführt hatte. Und da zeigt sich mal wieder, die Ökologie hilft auch manchmal der Ökonomie. Denn die Fischerei lohnt sich wieder. Denn wer ökologisch nachhaltig fischt, der hat es halt auch dann ökonomisch nachhaltig. Der kann dann nicht nur im nächsten Jahr die Bestände abfischen, sondern für immer. Das ist ja der Witz an Nachhaltigkeit.
Geld verdienen für immer.
Ja. Ne? Also am Ende,
das nicht wollen?
Genau, die Fischer profitieren, die Landwirte, die Verbraucher und am Ende eigentlich alle profitieren langfristig von einer gesunden Natur.
It's the ecology, stupid.
Yes, yes, as always.
Genau, also die Marktwirtschaft kann genutzt werden, um ökologische Fortschritte zu erzielen. Denn manchmal funktionieren Innovationen da besser als Verzicht in der Marktwirtschaft. Also gucken wir mal 2025 mal mein Lieblingsfußballverein mit seinem Stadion, dem Millerntor-Stadion in Hamburg an. Der FC St. Pauli hat in diesem Jahr nur noch Stadionwurst verkauft, die regional bio ist oder sogar vegan. Als erster Profiklub des Landes. Forza St. Pauli, wir gehen voran.
Dirk ist ein echter Fan, auch mit Schmerzen, ne? Jetzt gerade in dieser Saison mit ein paar Schmerzen, muss man sagen.
Ja, es sieht nicht gut aus, aber trotzdem ist St. Pauli zumindest in Sachen Bio toll.
Jubelst immer, das ist toll. Aber immerhin zeigt dieses Beispiel, der Wandel ist eben überall möglich, in allen Lebensbereichen, auch ohne Verbote und mit Spaß, weil Dirks Verein, also St. Pauli, hat eben Photovoltaik auf dem Stadiondach, hat Flutlicht mit Ökostrom, hat Mehrwegsysteme für Stadionbier und so. Stadium. Darf man Stadium sagen oder ist es ein Stadion?
Ein Stadionbier.
Okay, nochmal.
Also das Stadium verändert sich, wenn du zu viel Stadionbier trinkst, dann verändert sich dein Stadium in etwas Nebulöses.
Also genau, also das, ich meinte jetzt das Bier in dem Stadion.
Genau.
Genau. Ja, und auch das Merchandising ist zertifiziert. Die gucken da auf Lieferketten und so weiter. Jetzt weißt du eigentlich, wie das beim FC Bayern ist? Nicht, dass wir hier nur so einseitig berichten.
Keine Ahnung.
Also diese Fußballliebe trennt übrigens die Familie, ja? Die Jungs und ich, Bayern geboren, wir müssen dem FC Bayern zujubeln. Aber du, St. Pauli. Na gut.
Okay, lass uns von Hamburg nach China springen. China ist natürlich immer noch der größte CO2-Emittent der Welt. Und viele bei uns werden ja auch nicht müde, immer auf China zu schimpfen und das auch ein bisschen als Ausrede dafür zu benutzen, dass Deutschland nicht zu viel alleine für den Umweltschutz, für den Klimaschutz machen muss. Das würde sich ja nicht lohnen. Unser Kanzler sagt, wir sind ja nur für 2% verantwortlich und so. Während China für fast 30% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das ist eine katastrophale Zahl. Aber der größte Klimasünder der Welt ist auf dem Weg der Besserung. Die Daten von 2025 zeigen, erstmals sind die Emissionen in China nicht mehr gestiegen. Es gibt sogar einen ganz leichten Rückgang. Es sieht so aus, als hätte das Riesenreich seinen CO2-Peak endlich überschritten. Tatsächlich will die Regierung da ja bis 2060 klimaneutral werden. Ist ziemlich ambitioniert für so ein großes Land, sieht aber gut aus, weil unter anderem im vergangenen Jahr bereits, das ist jetzt mal zum Mitschreiben für alle, die in Deutschland immer noch auf E-Autos schimpfen, in China im vergangenen Jahr bereits über 60% aller neuen Autos E-Autos waren. In Deutschland sind wir gerade mal bei 20%, aber auch bei uns steigt die Zahl immer weiter.
Ja, nochmal zu China. Da werden aktuell mehr Wind- und Solaranlagen gebaut als im ganzen Rest der Welt zusammengenommen. Das sind einfach strategische Entscheidungen, die pushen die neuen Energien einfach mit Subventionen, mit KI, die automatisieren die Produktionsstätten. Und man muss jetzt mal sagen, das ist natürlich nicht, weil es eine Diktatur von Gutmenschen ist. Es wurden übrigens auch neue Kohlekraftwerke gebaut. Aber man hat dort eben gecheckt, wer nachhaltige Technologien am besten kann, der wird der Weltmarktführer von morgen. Und so ist es eben. Ne? Wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen. Klimaschutz erreicht soziale und ökonomische Kipppunkte irgendwann. Und wer da eben nicht mitmacht, ist bald nicht mehr konkurrenzfähig.
Und das Tempo ist wirklich irre. Die haben in 6 Monaten in 6 Monaten so viele Solaranlagen installiert wie Deutschland in 25 Jahren.
Jahren.
Mhm. Tja, also wir dürfen so ganz langsam das Klischee vom Klimakiller China entsorgen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Aber auf dem Weg zu diesen sozial-ökologischen Kipppunkten werden überall Fortschritte gemacht. Deutschland zum Beispiel hat gerade die CCS-Technologie erlaubt, also die Carbon Capture and Storage Technologie. Kurz gesagt, man holt das fiese CO2 aus der Atmosphäre und verklappt das irgendwo, also im Gestein, im Boden, sonst wo. Das Kohlenstoffspeichergesetz ist endlich beschlossen. Und in Norwegen ist man noch einen Schritt weiter. Da macht man das seit 2025 sogar schon kommerziell. Also da gibt es eine Firma, die verdient ihr Geld damit, dass sie CO2 aus Abgasen von der Firma rausnimmt. Und das dann in der Nordsee über so eine Pipeline mit Schiffen, glaube ich, also tief in den Boden verklappt. Und da ist das Zeug dann erstmal für Jahrhunderte oder Jahrtausende raus aus der Atmosphäre.
Genau, wir brauchen ja beides. Wir müssen runter mit den Emissionen und wir müssen trotzdem wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel CO2 aus der Atmosphäre irgendwie rausholen. Aber jetzt hier nochmal die globale Hammerzahl. Vom gesamten globalen Stromausbau ist inzwischen wie viel erneuerbarer Strom? Na? Über 90%. In anderen Worten, es werden kaum noch neue CO2-Dreckschleudern zur Energieerzeugung gebaut.
Ist das nicht irre, Sabine? Ja. Ich meine, weltweit sind fast alle neuen Energiekraftwerke basierend auf erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne. Ich finde das Wahnsinn. 90%.
Das hätte man vor vielen Jahren gar nicht geahnt und gedacht und
geglaubt.
Und das
ist eben nicht so, weil die Welt plötzlich von Gutmenschen bevölkert ist, sondern weil die erneuerbaren Energien einfach wirtschaftlicher sind, die sind preiswerter. Strom aus Wind und Sonne ist inzwischen unschlagbar günstig. Und dadurch ist dann der Umweltschutz endlich kein Thema mehr für Öko-Freaks, sondern für Börsengurus. Und wir wissen, dass die am Ende am längeren Hebel sitzen. Aber wenn die auf Öko machen, weil es sich mehr lohnt, dann passiert wirklich was.
Hier nochmal ein Zitat von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Das Zeitalter der sauberen Energie bricht an. Es genügt, der Spur des Geldes zu folgen. Ja, genau. Ich meine, tatsächlich im vergangenen Jahr wurden 2 Billionen Dollar in saubere Energien investiert. Und das ist eben tatsächlich bald doppelt so viel wie in fossile.
Also Leute, checkt eure ETFs für die Altersvorsorge. Na, wenn da noch zu viel Kohlezeug drin ist, lieber rausnehmen. Also das ist nicht die Zukunft. Jeder Euro, der jetzt noch in fossile Industrien investiert wird, ist schlecht investiert. Aber die Weltwirtschaft, das muss man eben auch sagen, die dreht sich halt nicht hier so, zack, ne, auf Knopfdruck ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen. Das ist ein langwieriger, komplizierter Prozess. Aber inzwischen sind die Zahlen wirklich ermutigend. So wie zum Beispiel auch diese. 2025 wurde weltweit erstmals mehr Strom aus Wind und Sonne erzeugt als aus Kohle. Also nicht nur die 90% der neuen Anlagen, Sabine, sondern auch von dem, was jetzt schon produziert. Da ist Strom aus Wind und Sonne auch schon größer als der aus Kohle.
A positive note to lift the hour. Progress made.
Jetzt haben wir schon ganz viel Good News erzählt, aber wir haben noch ein paar im Ärmel. The Grand Final. Wir haben hier noch ein Potpourri für euch. Lauter Nachrichten, die Hoffnung machen. Zum Beispiel, bei der letzten Artenschutzkonferenz wurde der Schutz von Haien verbessert.
Deutschland hat seine Abhängigkeit von fossilen Importen von 61% auf 29% verringert. Nur noch ein paar Jahre und die ganzen diktatorischen Ölscheichs und die gasexportierenden Kriegsherren, die können uns mal gerne haben. Wir werden dann nämlich von denen unabhängig sein und die müssen ohne unser Geld auskommen.
Und Französisch-Polynesien plant das größte Meeresschutzgebiet der Welt. Fast 5 Millionen Quadratkilometer groß. Das ist also ungefähr so groß wie 2000 Mal das Saarland. Du musst ausflippen, sonst geht der Witz nicht.
Mir fehlen die Worte, ich kann nichts mehr sagen. Australien. In Australien, das muss man nochmal kurz in Erinnerung rufen, Australien ist bisher pro Kopf gerechnet einer der allerschlimmsten Klimasünder, weil die so viel Kohle exportieren. Aber die gehen jetzt auch neue Wege und bauen das größte Solarkraftwerk der Welt. Da sollen 20 Gigawatt Strom produziert werden und schon 2030, also in 4 Jahren, soll von da Strom geliefert werden.
Und die dänische Hauptstadt Kopenhagen wollte bis 2025 klimaneutral werden. Das hat nicht ganz geklappt, aber die Emissionen sind schon um 80% runtergegangen und es ist inzwischen eine der nachhaltigsten Großstädte der Welt. Und als neues Ziel haben sie, dass sie bis 2035 mehr CO2 binden als ausstoßen wollen. Das heißt, sie wollen Kohlendioxid negativ werden. Ich sag mal, wow, da sollten wir mal wieder hin. Das ist übrigens eine sehr schöne Stadt auch.
Was für eine Vorstellung, ne? Dann ist eine Großstadt, ja, in der wir leben können, ungefähr so klimafreundlich wie der Amazonas-Regenwald, in dem du so gerne bist.
Mm.
Wow.
Ja, toll.
Also es läuft ohnehin einiges im Staate Dänemark. Da sind bereits 2/3 aller Haushalte an die Fernwärme angeschlossen. Und von der Fernwärme stammen 2/3 aus erneuerbaren Quellen. Und das ist ganz interessant, vielleicht ja auch ein Modell für andere Länder. Da gibt es qua Gesetz das Non-Profit-Prinzip. Also die Überschüsse aus dieser ganzen Fernwärmeerzeugung und des ganzen Systems, die gehen nicht in die Taschen von irgendwelchen Investoren, sondern zurück an die Verbraucher. Mann, also stell dir mal vor, Sabine, das ist doch ein Traum. Nicht immer nur mehr zahlen mit jedem Bescheid da von den Gaswerken, sondern so kriegt man auch mal was zurück plötzlich.
Oh ja, das wäre doch toll. Norwegen übrigens hat 90% aller Neuzulassungen schon als E-Autos registriert. Auch eine gute Nachricht.
Wow, also ja, da bist du ja schon richtig ein Exot, wenn du noch einen Verbrenner fährst.
Ja, apropos Exot, ich habe da noch einen aus meinem Lieblingslebensraum, dem Amazonasgebiet. Kolumbien, ich habe es gerade auf Insta, ist es mir wieder in den Feed gespült worden, hat 2025 was beschlossen, und zwar die Herencia Colombia. Es möchte sein gesamtes Amazonasbiom unter Schutz stellen und hat dabei tatsächlich schon zig Ölförderungsprojekte und hunderte Bergbauanträge auf Eis gelegt. Das ist doch wirklich schön.
Wow. Nochmal Indien. Über 50% des Stroms kommt da bereits aus erneuerbaren Quellen. Und wie gesagt, das ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Also das ist schon richtig was Großes. Es ist wirklich super. Aber im Grunde ist Deutschland da noch superer, um es mal mit den Worten von einem unserer Jungs zu sagen, der super noch steigern kann. Bei uns ist im vergangenen Jahr schon über 60% des Stroms aus erneuerbaren Quellen gekommen.
Ja, und das hätte sich wirklich niemand getraut vorzusagen. Wenn man sich nämlich die Prognosen anguckt, das ist ja immer schwierig, weil die Prognosen sollen ja in die Zukunft gucken.
Ah, der alte Gag, ja. Prognose ist schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen.
Die Schätzungen damals, vor 10 Jahren, waren nicht ganz so ambitioniert und die haben wir mittlerweile um das Vierfache übertroffen.
Also wir haben unsere eigenen Schätzungen um das Vierfache übertroffen.
Yes, yes, yes.
Trotzdem haben wir ständig das Gefühl, ja, es geht nichts voran. Leute, so ist es nicht. Wir können jetzt ewig weiter aufzählen, aber okay, nur noch einen zum Schluss. Ich erinnere mich, Sabine, als wir das letzte Mal zusammen in Bali waren und gingen dann von unserem Hotel rüber an den Strand über diese kleine Böschung, da hast du angefangen zu heulen.
Oh ja, das war schlimm, schlimm. Da hat man einen Strand gesehen, wie aus einer Apokalypse, so voll mit Plastikmüll. Und dazwischen haben die Leute gespielt und Urlaub gemacht, als wäre nichts dabei. Also ich fand das ganz fürchterlich.
Es sah aus wie so ein dystopisches Kunstwerk.
Ja,
so
Müll Surfer von Horizont bis zu Horizont, die Sonne ging unter und dazwischen waren Urlauber.
Ja, Surfer auf der Müllhalde. Ja. Aber jetzt investiert die Regierung 5,5 Milliarden Dollar in ein neues Programm und damit soll in Indonesien aus diesem Müll Energie erzeugt werden. Also man will die Müllberge abtragen und daraus dann Energie erzeugen. Vor allem eben auf Bali, wo Sabine geheult hat, um die Tourismusindustrie zu schützen. Übrigens ein weiteres Beispiel dafür, mit Ökologie fördert man die Ökonomie. Wir sagen es ja immer, ohne Umweltschutz geht die Wirtschaft langfristig den Bach runter. Am Ende ist Ökologie eben einfach nur ökonomische Vernunft.
Und jetzt kommt die Kettenreaktion, und zwar die erste im Jahre 2026. Bitteschön.
Okay, die Kettenreaktion, wie alles besser werden kann. Ein Land führt neue Umweltstandards ein. Dadurch werden dann plötzlich Wärmepumpen, Sanierungen, Energiespeicher, E-Autos, Flugzeuge mit E-Fuel, Solar- und Windanlagen und effiziente Industrieprozesse wirtschaftlich. Das beschleunigt ihren Ausbau. Skalierung senkt die Kosten, sinkende Kosten beschleunigen wiederum die Skalierung. Ein klassischer Rückkopplungseffekt, nur diesmal in Richtung gut. So entstehen positive Kipppunkte, technologische, ökonomische, kulturelle. Und wenn das Saubere dann das Billigere wird, dann dreht sich die Logik, die wir bisher hatten und die uns in die Klimakrise geführt haben. Marktmechanismen und Eigeninteresse wirken dann für die Umwelt und nicht mehr gegen sie. Wir retten das Klima nämlich nicht mit einem einzigen heroischen Akt, sondern mit vielen kleinen Entscheidungen, die sich gegenseitig verstärken. Die bessere Welt, die wir wollen, das ist keine Magie, sondern Systemlogik. Und die beginnt genau dort, wo jemand den ersten Schritt in die richtige Richtung macht. So wie du mit dem Müll aufsammeln, Sabine.
Genau. Ich glaube, das war jetzt die längste Kettenreaktion in der Geschichte dieses Podcasts.
Geht ja auch um Weltrettung.
Ja, stimmt.
Übrigens, dein Müll aufsammeln, muss man erklären. Ja. Sabine hebt seit einigen Monaten jeden Tag ein Stück Müll auf.
Du auch?
Ja.
Ja.
Obwohl wir wissen, dass wir damit die Welt nicht sauber machen. Aber wir stellen uns jedes Mal vor, das würde jeder machen. Jeder nur ein Stück, jeden Tag.
365 Stücke im Jahr.
Mal über 8 Milliarden Menschen.
Vorgestern sind wir damit beobachtet worden in einem Hamburger Edelviertel von so einer Frau. Die fand es ganz absonderlich, dass wir da Müll aufsammeln. Und dann hat sie uns direkt angesprochen und gesagt, das ist aber verdienstvoll, was Sie da machen.
Mit dem hanseatischen Begriff.
Gefreut.
Ja, aber sehr verdienstvoll. Okay.
Genau. Nicht falsch verstehen, ihr Lieben. Wir wollen mit den Good News jetzt nicht sagen, dass wir uns alle wieder hinlegen können und alles ganz toll ist, sondern wir wollen euch Mut machen, dass trotz vieler blöder Sachen, die auf der Welt passieren, auch viel Gutes passiert. Also lasst euch nicht entmutigen und macht immer weiter.
Dann wird am Ende alles gut. Und mit diesem Spirit wollen wir doch gemeinsam jetzt aufbrechen ins neue Jahr. Lasst euch nicht von den schlechten Nachrichten runterziehen. Es gibt auch viele gute. Das war die Kettenreaktion für heute. Liked uns, abonniert uns, downloadet, streamt, kommentiert und macht alles andere, was möglich ist mit so einem Podcast. Wir freuen uns über eure Kommentare und eure Gedanken. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Happy New Year und schaltet wieder ein in 2 Wochen, wenn es weitergeht mit der Kettenreaktion.
Audioproduktion und Sounddesign Stefan Ströber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns, Sabine und Dirk Steffens.